SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Arne Wichern an diesem Freitag. Der UN-Sicherheitsrat hat sich mit Aserbaidschans jüngsten Militäraktionen rund um die Region Bergkarabach befasst. An der Sitzung nahm auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock teil, die den Militäreinsatz scharf kritisierte. Aus New York berichtet Murat Bayraktar.
In der dringend einberufenen Sitzung warf Bundesaußenministerin Annalena Baerbock Aserbaidschan vor, es wolle mit militärischer Gewalt Fakten schaffen. Das Land trage die Verantwortung für den Schutz der Bevölkerung in Bergkarabach.
And forced exodus of ethnic Armenians from Karabakh are not acceptable.
Eine Vertreibung und ein erzwungener Exodus der Armenier aus der Region sei nicht akzeptabel. Die Konfliktparteien müssten umgehend zu den von der EU vermittelten Gesprächen zurückkehren. Baerbock sagte, die Menschen in Bergkarabach verdienten ein Leben in Frieden, ohne Angst, ihrer Sprache und Religion beraubt zu werden. Auch die Außenminister von Armenien und Aserbaidschan waren in der Sitzung des UN-Sicherheitsrats dabei. Der armenische Chefdiplomat sagte, Aserbaidschan gehe mit ethnischen Säuberungen gegen die armenische Bevölkerung vor. Der Außenminister Aserbaidschans wies den Vorwurf zurück und bezeichnete den breit angelegten Militäreinsatz seines Landes als lokale Antiterrormaßnahme.
US-Präsident Biden hat den ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Weißen Haus empfangen. Es ging natürlich um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und bei diesem Besuch sicherte Biden Selenskyj weitere Unterstützung zu. Nina Barth.
Die USA würden sicherstellen, dass die Welt an der Seite der Ukraine stehe, so Biden. Selenskyj erklärte, er habe seinen Tag in Washington im US-Kongress begonnen, um den Abgeordneten und Senatoren und den Menschen in Amerika für ihre riesige Unterstützung zu danken. Und der ukrainische Präsident wollte bei seinem Besuch im Kongress vor allem auch für weitere Unterstützung werben. Denn vor allem unter republikanischen Abgeordneten bröckelt der Rückhalt für weitere Ukraine-Hilfen. So ist offen, ob der Kongress die von Präsident Biden geforderte weitere Ukraine-Unterstützung über 24 Milliarden Dollar bewilligen wird. Bereits angekündigt hat die US-Regierung ein weiteres Rüstungspaket für die Ukraine.
In Deutschland wird die Energiepreisbremse für größere Unternehmen stärker begrenzt als bisher. Das hat der Bundestag am späten Abend beschlossen. Als Grund wurden die gesunkenen Gas- und Strompreise angegeben. In Zukunft sinkt somit der Höchstbetrag, den der Staat übernimmt, und zwar von 24 Cent je Kilowattstunde Strom auf nur noch 18 Cent. Beim Erdgas sinkt die Obergrenze von 8 auf 6 Cent je Kilowattstunde. Dadurch soll beim Industriekunden der Anreiz steigen, zu einem preisgünstigeren Energielieferanten zu wechseln. Am Abend kamen Sturm und Regen. Ein starkes Unwetter hat gestern Abend Teile von Eifel und Hunsrück getroffen. Nach Angaben der technischen Einsatzleitung wird immer noch erkundet, wie groß der Schaden ist. Was wir wissen, fasst Lena Bartke zusammen.
In Nussbaum hat ein starker Sturm 15 Hausdächer abgedeckt. Dabei sind 2 Personen leicht verletzt worden. Sie konnten nach einer Behandlung durch den Rettungsdienst nach Hause gehen. Polizei, Feuerwehr und technisches Hilfswerk seien weiterhin vor Ort. Zurzeit sind laut Einsatzleitung örtliche Dachdeckerbetriebe dabei, die beschädigten Gebäude zu sichern. In Hüttingen habe es zudem einen Erdrutsch gegeben. In Birkenfeld ist nach Sturmschäden laut SWR-Informationen teilweise der Strom ausgefallen. In Trier arbeiten Feuerwehr und Höhenretter aktuell an der Sicherung des ART-Kundenzentrums. Das teilte ein Sprecher der Stadt mit. Nach Bauarbeiten am Dach war durch den Sturm eine Plane weggeweht worden. Es drohte, in den Serverraum hineinzuregnen.
Baden-Württembergs Kultusministerin Schopper will wegen Geld- und Personalmangels kleine Grundschulen im Land zu verbünden, zusammenlegen. Die Reform soll helfen, Unterrichtsausfälle zu vermeiden und die Qualität des Unterrichts zu verbessern. Im SWR sagte Schopper:
Wir müssen anders vorgehen. Ich glaube, wir müssen viel mehr in Verbünden arbeiten, dass die Schulen ein gemeinsames Team am Lehrerkollegium haben, wo die Schulen sozusagen zu einer Einheit werden, wo man auch gegenseitig sich aushilft, wo man sozusagen auch im Team nämlich Sachen entwickelt.
Der SC Freiburg hat einen perfekten Europacup-Start hingelegt. Der Fußball-Bundesligist gewann beim Auftakt in die Gruppenphase der Europa League mit 3:2 bei den alten Bekannten von Olympiakos Piräus. Für uns dabei war Detlef Lindner.
Der SC Freiburg darf zufrieden sein, denn nahezu alles, was auf das Gehäuse von Olympiakos Piräus kam, war dann schließlich auch drin. In einer Anfangsphase, wo Piräus die erste große Chance hatte, Ginter klärte auf der eigenen Linie, erzielte Scholloi dann in der 9. Minute die 1:0 Führung. Kabi konnte ausgleichen zum 1:1, aber noch vor der Pause Griffo Elfmeter zur 2:1 Führung vor den 700 mitgereisten SC-Fans für die Freiburger. Das 2:2 El Kaabi, wiederum der Ausgleich in der 75. Minute, ehe der eingewechselte Maximilian Philipp zum 3:2 nach Ecke Doan schließlich traf. Freiburg ein wenig glücklich, wiederum wie letzte Saison mit dem Sieg bei Olympiakos Piräus.
In der Europa League gab es gestern Abend noch ein weiteres Spiel. Leverkusen hat den schwedischen Meister BK Häcken mit 4:0 besiegt.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
In Baden-Württemberg ist es erstmal oft noch trüb und teilweise nass. Rund um Oberschwaben fällt kräftiger Regen. Im Laufe des Tages wird der Regen weniger und die Sonne kommt immer öfter zum Vorschein. In Rheinland-Pfalz ist es umgekehrt. Anfangs scheint längere Zeit die Sonne. Im Laufe des Nachmittags bilden sich Schauer, manchmal auch Gewitter. Bei böigem Südwestwind ist es deutlich kühler als gestern noch. Die Höchstwerte am Nachmittag nur noch 14 bis 21 Grad.
SWR aktuell Service.
Wenn das Smartphone immer langsamer wird und der Akku immer schwächer, dann ist es meistens Zeit, sich ein neues Smartphone zuzulegen. Aber so richtig nachhaltig ist es natürlich nicht, sein Telefon alle paar Jahre durch ein neues zu ersetzen und das alte wegzuwerfen. Ich habe deshalb mit Alexander Winkler aus unserer Wirtschaftsredaktion gesprochen und wollte hören, in welcher Funktion könnte ich denn so ein älteres Smartphone zu Hause noch weiterverwenden?
Da gibt's echt eine ganze Menge. Was genau, hängt ein bisschen davon ab, wie gut der Akku noch ist. Also hält die Batterie noch ein paar Stunden durch, kann so ein ausrangiertes Handy zum Beispiel gut als eine Art Podcast-Player für Kinder funktionieren. Über die Familienfreigabe oder den Kindermodus lassen sich andere Funktionen oder Apps auf dem Handy beschränken und selbst kleinere Kinder können dann quasi internetsicher Hörspiele oder Musik hören. Ein nettes Gimmick ist vielleicht auch noch eine Universalfernbedienung für einen Smart-TV. Wer verschiedene Streaming-Apps auf dem Fernseher benutzt, weiß, wie nervig das Wechseln dazwischen mit einer normalen Fernbedienung sein kann. Mit der richtigen Smartphone-App geht es deutlich intuitiver. Wer die smarte Fernbedienung dann trotzdem noch mit der Partnerin zum Beispiel teilen möchte oder selbst vom Fernsehen ohne WhatsApp-Nachrichten abschalten möchte, kann dafür dann zum Beispiel einem alten Handy eben noch ein Nachleben einhauchen.
Und wenn das Smartphone eigentlich nur noch am Stromkabel funktioniert?
Auch dann gibt's jede Menge Potenzial, solange das alte Handy mehr oder weniger am gleichen Ort bleiben kann. Zum Beispiel als digitaler Bilderrahmen mit wechselnden Fotos, als Überwachungskamera, als permanentes Navi im Auto oder als Babyphone, je nach App dann sogar mit Live-Bild. Für die meisten dieser Anwendungsfälle gibt's verschiedene Apps, mit denen wir alte Handys ausstatten können. Zum Teil sind die Apps selbst kostenlos. Einzelne Funktionen, wie zum Beispiel eine höhere Auflösung für die Smartphone-Überwachungskamera, kosten aber unter Umständen monatlich Geld. Es kann dann sein, dass eine echte Überwachungskamera oder ein echtes Babyphone am Ende günstiger sind.
Oft bekommt man für ältere Geräte ja keine Updates mehr. Neue Apps funktionieren da nicht mehr. Kann das zu einem Problem werden?
Ja, kann schon sein, wobei es kommt echt aufs Handymodell an, ob und wie schnell das geht. Ich sag mal, geschätzt 5 Jahre ab Verkaufsstart des Handys sollten die meisten Apps darauf eigentlich noch funktionieren. In vielen Fällen auch lange nachdem es sowohl für das Smartphone als auch für die betreffende App keine Updates mehr gibt. Eine Garantie dafür gibt's aber nicht und das kann zumindest ein kleines Risiko werden, denn schlimmstenfalls funktioniert die Handyüberwachungskamera eben von heute auf morgen nicht mehr. Kann aber auch über Jahre gut gehen.
Wie steht es denn um die Sicherheit? Gerade wenn die Geräte trotz ihres Alters noch im Internet sind, könnte es da doch auch ein Sicherheitsproblem geben, wenn Updates fehlen, oder?
Das ist eigentlich sogar das größere Problem, denn bleiben wir mal bei den Video-Apps, also Überwachungskamera oder Babyphone, diese sehr privaten Streams, die sollen ja definitiv privat bleiben. Wird aber eine Sicherheitslücke mangels Update nicht geschlossen, ist dieses Privatbleiben aber nicht garantiert. Und dann geht's natürlich nicht nur um Videostreams. Über eine unsichere Verbindung wird schlimmstenfalls auch mein gesamtes WLAN angreifbar. Wenn es also keine Updates gibt, würde ich auf einem alten Smartphone nur noch Apps ohne zwingenden Internetzugang verwenden. So als Orientierung vielleicht, bei Android gibt es Sicherheitsupdates in der Regel mindestens 4 Jahre lang. Das neueste Update für iOS funktioniert noch auf Handys, die inzwischen 6 Jahre alt sind.
Informationen waren das von Alexander Winkler aus der Wirtschaftsredaktion.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Der Kanzler hat die Opposition Anfang des Monats zu einer nationalen Kraftanstrengung aufgefordert, den Deutschlandpakt. Einen Punkt daraus, die Migrationspolitik will die Union heute im Bundestag diskutieren. Gemeint ist ihr 12-Punkte-Antrag mit dem Titel Deutschlandpakt in der Migrationspolitik, irreguläre Migration stoppen. Aus Berlin dazu Kai Clement.
CDU und CSU gehen die Maßnahmen der Regierung in der Migrationspolitik nicht weit genug. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte zuletzt unter anderem genannt, digitalisierte und vernetzte Ausländerbehörden, mehr Einstufungen von sicheren Herkunftsländern und leichtere Abschiebungen. Das war Anfang des Monats, als er die Opposition zu einem Deutschlandpakt einlud. CDU-Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz will den 12-Punkte-Antrag der Unionsfraktion nun als Antwort und als ausgestreckte Hand verstanden wissen. Jetzt, sagt Merz, müsse die Regierung zeigen, ob sie es ernst meine mit ihrem Angebot. Die Union fordert unter anderem die Ausweisung von deutlich mehr Staaten als sicheren Herkunftsländern. Sie will stationäre Grenzkontrollen und Sach- statt Geldleistungen für Asylbewerber. Viele Forderungen lehnen die Ampelparteien ab. Ein Beispiel, Schleierfahndung sei erfolgreicher als feste Grenzkontrollen, sagte erst vorgestern Innenministerin Faeser.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Der Bundestag diskutiert heute über Änderungen am Klimagesetz. Umweltverbände kritisieren, die Ampel wolle den Klimaschutz in Deutschland aufweichen. Einzelne Ministerien sollen künftig nicht mehr an die konkret auf sie zugeschnittenen Ziele gebunden sein, sondern alle Ressorts gemeinsam Verantwortung tragen für ein großes Ziel. Das ist ja wie beim Fußball, findet Chris Bertrow.
16 Freunde sollt ihr sein. Das alte Fußballmotto soll künftig für die 15 Ministerien und das Kanzleramt beim Klima gelten. Minister können sich gegenseitig aus der Patsche helfen. Landwirtschaftsminister Özdemir zum Beispiel würde mit guten CO2-Werten auf den Äckern ausbügeln, dass Verkehrskollege Wissing dem Spiel noch hinterherläuft. Die, die gerne mal faul spielen, gibt es in Berlin natürlich auch. Die AfD will die Mannschaft sozusagen abmelden und beantragt heute ernsthaft, alle internationalen Klimavereinbarungen aufzukündigen. Die Aktivisten der sogenannten letzten Generation benehmen sich wie manche Auswärtsfans. Ihre Schmierereien am Brandenburger Tor sind immer noch da. Ich finde, was spricht eigentlich dagegen zu sagen, auf das Ergebnis kommt's an. Beim Fußball fragt auch keiner, wer die Tore geschossen hat.
Die Meinung von Chris Berdrow. Die baden-württembergische Landesregierung will wissen, wie sicher sich die Menschen im Land fühlen. Und deshalb startet das Landesinnenministerium heute eine Internetbefragung. Ruben Moratz.
Wie sicher fühlen Sie sich in Ihrer Wohngegend oder nachts allein in Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus? Fragen wie diese sollen die zufällig ausgewählten Personen online beantworten. Außerdem, waren Sie in den vergangenen Monaten von Straftaten betroffen? Und warum haben Sie diese Straftaten angezeigt? Beziehungsweise nicht angezeigt. Ziel der Befragung ist es laut Innenministerium, Licht in Dunkelfelder zu bringen, etwa, welche Bevölkerungsgruppen werden häufiger als andere zu Tätern oder zu Opfern. Das soll dann dabei helfen, polizeiliche Maßnahmen und Zeugenaussagen besser einschätzen zu können.
München hat mit dem Oktoberfest vorgelegt. Heute zieht Stuttgart nach. Zum 176. Mal eröffnet der Cannstatter Wasen. Thorsten Hansel berichtet.
Fassanstich ist heute Nachmittag um 16 Uhr durch Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper. Böllerschüsse an der Fruchtsäule, dem Symbol des Volksfestes, verkünden den offiziellen Start. Dann darf in den 8 großen Festzelten Bier ausgeschenkt werden. Die Maß auf dem Wasen kostet in diesem Jahr zwischen 13,40 Euro und 14,20 Euro. Rund 300 Betriebe und Fahrgeschäfte sorgen dafür, dass das Cannstatter Volksfest zu den größten Schaustellerfesten in ganz Europa gehört. 17 Tage dauert der Wasen. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 3 Millionen Besucher nach Stuttgart.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.